Teilweise erkennen, wenn man seinen Aspekt als unpersönliche Brahma-Jyoti-Ausstrahlung oder als aller durchdringende Überseele, die im Allem einschließlich der Atome gegenwärtig ist, erkennt. Vollständig kann Gott jedoch nur von seinen reinen Geweihten erkannt werden. Gott ist also für jeden das Objekt der Erkenntnis. Und so kann ihn jeder unter dem Aspekt erkennen, den er sich wünscht. Auch in der transzendentalen Welt offenbart sich Gott seinen reinen Geweihten in der transzendentalen Beziehung, die sich der Gottgeweihte wünscht. Der eine Gottgeweihte möchte Gott als höchste Meister sehen, ein anderer als persönlichen Freund, ein anderer als Sohn und wieder ein anderer als Geliebter. Gott belohnt alle Geweihten in gleichem Maße, das heißt entsprechend der Intensität ihrer Liebe. Auch in der materiellen Welt gibt es diesen Austausch von Gefühlen. Und der Herr erwidert die verschiedenen Arten von Verehrung nach dem gleichen Prinzip. Die reine Gottgeweihten haben sowohl hier als auch im transzendentalen Reich die persönliche Gemeinschaft des Herrn und sind in der Lage, ihm persönlichen Dienst darzubringen. Und in diesem liebevollen Dienst erfahren sie transzendentalen Glückseligkeit. So. Ye yatha mam prapadyante tam sthaiva bhajamyaham mama vartanu vartante manushah partha sarvasaha. Alle belohne ich in dem Masse, wie sie sich mir ergeben. Jeder folgt meinem Pfad in jeder Hinsicht. O Sohn Prithas. Hast du diese Vers
alle Lebewesen oder alle Menschen gemeint? Oder nur alle Gottgeweihten?
Jeder. Sag nicht hier Menschen oder Tiere.
Aber ich glaube, in der Erläuterung stand, oder bei den einzelnen Übersetzungen war, glaube ich, Menschen. Deswegen hat es gerade ein bisschen verwirrt.
Also wer kann das hingeben? Kann Tieren, Pflanzen hingeben? Genau. Aber die Möglichkeit besteht. Alle belohne ich in dem Masse. Alle bedeutet auch Tiere. Letztendlich, wer versorgt für die Tiere? Du, ich und der König?
Gott.
Genau.
Was ist denn die Belohnung, die man erhält?
Die Belohnung ist, dass sie weiterleben können. Zum Beispiel eine Belohnung. Die andere Belohnung ist Ernährung. Die andere Belohnung ist, einen Platz zu haben, zu schlafen. Andere Belohnung ist, sich fortzupflanzen. Das sind alle Belohnungen. Es kommt nicht automatisch.
Also. Ich habe da so meine Schwierigkeit dann, das mit diesem, mit der grundlosen Barmherzigkeit zusammenzubekommen. Dass doch eigentlich Gott grundlos barmherzig ist. Und doch hier ist es wiederum fast für mich so was Karmisches. Je mehr ich das tue, umso mehr bekomme ich.
Gut, einer widerspricht nicht der andere. Hast du was getan, für die Sonne zu bekommen? Hat eine Pflanze etwas getan, um Sauerstoff zu bekommen?
Nö, gar nichts.
Das ist doch grundlos.
Das ist grundlos, aber ich könnte mich noch so sehr anstrengen, dass die Sonne scheint. Wegen mir würde sie sowieso, also hätte
genau, da also das, keiner tut etwas, um belohnt zu werden. Das kommt automatisch. Hm. Aber wenn jetzt das Barmherzigkeit nehmen würde, dann man muss auch die Schritte nehmen. Das kommt nicht einfach von sich selbst. Man muss auch was unternehmen. Grundlos bedeutet, auch wenn wir uns sehr bemühen, sehr anstrengen, trotzdem ist es wirklich kein Grund, eine Belohnung zu bekommen. Kein Grund. Weil ich mich bemühe, bedeutet nicht, dass es automatisch als ein Grund sein, von Gott belohnt zu werden. Oder?
Ja.
So, Barmherzigkeit oder Gnade, im Prinzip ist es immer grundlos. Mhm. Ob wir was dafür tun oder nicht tun. Und es ist als grundlos deswegen genannt, ist, Gott ist nicht etwas von irgendetwas abhängig. Er ist völlig, absolut unabhängig. Und daher braucht er keine Regeln hinzugeben. Er braucht sich nicht ein Gesetz oder Regeln zu unterordnen. Und deswegen, wenn es etwas kommt als Belohnung, Barmherzigkeit ist immer grundlos. Weil das ist, macht seinen Wille. Wenn er es will, dann macht er das. Aber weil Gott barmherzig ist, es ist immer ganz sicher, dass wir diese Barmherzigkeit bekommen können.
Wenn ich mich ergebe, also hier wird ja gesagt, alle belohne ich in dem Maße, wie sie sich mir ergeben. Und in welcher Situation soll ich mich ergeben, damit ich was bekomme ich dann? Also
man bekommt, wenn man danach fragt.
Aber was bekommt einfach man? Also du sagtest die Ernährung.
Genau. Wenn du mit dieser Barmherzigkeit zufrieden bist, dann brauchst du gar nicht weiter zu suchen. Hm. Ist doch einfach. Aber wenn du damit nicht zufrieden bist, dann muss man suchen und danach fragen.
Und dann bekommt man mehr.
Natürlich.
Ist die Belohnung nur materieller Natur?
Alles. Jede Hinsicht. Es gab keine Begrenzung. Alle belohne ich in dem Masse.
Maße.
In dem Maße, wie sie sich mir ergeben. Jede Folge meinen Faden in jeder Hinsicht. Also ich belohne ich in dem Maße alle.
Unsere Handlungsfreiheit ist ja eigentlich nur, unsere Handlungsfreiheit spielt ja eigentlich nur innerhalb der materiellen, Erscheinungsweise der materiellen Natur, habe ich gehört.
Bitte?
Unsere Handlungsfreiheit spielt nur in dem Rahmen der materiellen Natur.
Unsere Handlungsfreiheit.
Freiheit, ja.
Okay.
Das heißt, wir können nur für dem, was wir, also in diesem Maße auch belohnt werden, weil alles andere ist der Ausführung der Krishna.
Nochmal.
Unsere Handlungsfreiheit,
ja,
ist ja nur innerhalb der materiellen Natur möglich.
Nein.
Nein?
Nein. Es ist auch in den spirituellen Enden möglich, okay, wenn ich dazu entscheiden.
Aber handeln nicht mehr.
Nein, gibt spirituelle Handlungen auch.
Aber spirituell gesehen ist doch Krishna der Handelnde.
Nein, nicht nur, wir sind auch der Handelnde. Solange wir unter dem Bann des Dreischeinungsweise stehen, dann ist der Handelnde in Wirklichkeit die Dreischeinungsweise. Aber wenn wir uns spirituell beschäftigen, dann sind wir nicht unter dem Bann, die drei Scheinungsweise, dann sind wir der Handelnde. Und das Ergebnis, Belohnung, wer wird belohnt? Ohne Handlung kann man auch nicht belohnt werden. Nein, trotzdem sind wir aber belohnt.
Trotzdem werden wir.
Ja. Weil diese Belohnung ist auf der materiellen Ebene sind sowieso zeitweilig und vernichtbar. So deswegen in Wirklichkeit ist es keine permanente Belohnung, sage ich mal. Aber weil wir auf der materiellen Ebene verhandelt haben, gehandelt haben. Genau. Entsprechend Maße bekommen wir auch. Wenn wir aber spirituell uns beschäftigen, dann ist es Belohnung auch auf einer spirituellen Ebene und das ist nicht vergänglich, diese Belohnung auf der spirituellen Ebene.
Also alle belohne ich in dem Maße, wie sie sich mir ergeben. Das heißt doch im Grunde nicht, dass ich, also wenn ich jetzt materielle Vorteile möchte, Reichtum, dann muss ich mich doch gar nicht ergeben, da reichen doch fromme Handlungen.
Aber letztendlich, wer gestattet es? Wem gehört alles?
Ja, ja, also es gehört natürlich, alles gehört Gott. Ja. Nur, wenn ich mich ergebe, dann ist das doch eher eine spirituelle Einstellung, oder?
Nein,
ist es auch eine Handlung?
Ja, wenn, je nachdem, was ist mein Ziel. Wenn mein Ziel ist, etwas Materielles zu erreichen wie Reichtum, dann ist das, muss ich mich auch ergeben. Weil die Belohnung kommt Entschluss von Gott. Auch wenn es scheint, dass es durch jemand zu uns gereicht werde, belohnt werden durch jemand. Mhm. Aber letztendlich, es kommt alles von Gott, weil es gehört ihm alles sowieso. Mhm. Und unter Unwissenheit und falschen Vorstellungen denken wir, dass eine Person kann denken, also ich gebe eine Spende und also das Geld gehört mir, ich habe durch meine eigenen Mühe das alles verdient, also das Geld gehört mir und ich gebe eine Spende. Man kann so denken, das ist aber falscher Gedanke, falsche Weise denkt er das, weil alles gehört Gott. Alles war schon bereits da, das Geld, das Reichtum, die Gegenstände, war schon bereits, bevor ich geboren war, war schon alles bereits da. Die ganze Schöpfung war viel, viel, Millionen von Jahren da. Wer hat das alles gemacht? Also deswegen, nur weil derzeitig durch ein falschen wirtschaftliches System kann ich das Geld ansammeln und sagen, jetzt habe ich mein Reichtum und eine besitzergreifende Haltung über den Gegenstände, in Wirklichkeit gehört ihr mir gar nicht. Also das kann nur Gottgeweihte, die wirklich Gott geweiht sind, kann in so eine Art denken. Aber solche Denkart kann man nicht von einem Materialisten erwarten. Weil er sagt, ich habe das alles verdient. Mit der Kraft von meiner Hand und den Schweiß von meinem Kopf. Ich habe mein Blut umgewandelt in Schweiß. So viel Anstrengung. Und deswegen letztendlich, dieses gehört mir. Aber eine Gottgeweihte würde sagen, eigentlich gehört alles Gott. Aber durch meine Anstrengung, für meine Verpflichtungen und Verantwortungen, dass ich gemäß meinem Karma mitgebracht habe, um es zu ermöglichen, das auszuführen, habe ich dieses bekommen, dass ich das besser machen kann, aber es gehört mir nicht. Aber dabei ist es meine Verantwortungsgefühl nicht weniger, desto, weil nichts gehört mir, weil ich das weiß.
Meine Entscheidung ist unter diesen Einflüssen der Macht der Natur ist meine Entscheidung, die permanente Entscheidung, die ich treffen kann, ist eigentlich im Handel.
Zu handeln ist meine Entscheidung. Dass ich handeln will. Oder was?
Nee, dass ich entscheide und mich für das Richtige entscheide. Also für Service entscheide.
Also, ja, was immer das
oder
ist.
Auch dagegen oder genießen zu wollen. Also dafür kann ich mich entscheiden und das ist meine einzige Handlung, weil das, was, wo ich denke, ich würde jetzt handeln, also ich würde arbeiten gehen, das alles ist ja im Prinzip die Erscheinungsweise, die da handeln und wirken. Das ist ja nicht mehr
mein. Aber das ist nur auf der materiellen Ebene, das ist die Erscheinungsweise, das alles ausführt,
genau,
in Wirklichkeit. Aber wenn man sich auf der spirituellen Ebene handelt, dann diese Handlung ist nicht durch den Einfluss der drei Erscheinungsweise ausgeführt.
Das heißt dann in dem Moment.
Denn in dem Moment, ja, in dem Moment ist meine Handlung nicht mehr auf der materiellen Ebene.
Aber wann weiß ich das? Wann das?
Wenn man des Gottes Botschaft folgt, die durch einen Meister geleitet wird, und wenn du dem folgst, dann ist das Handlung auf der spirituellen Ebene.
Wenn ich es nicht folgen kann, aber es versuche.
Das ist auch richtig, wenn du versuchst. Hauptsache, deine Gemütsstimmung ist, ich möchte das Beste zu tun, was ich tun kann, um diese Hinweise zu folgen. Aber es ist nicht erwartet, dass unsere Handlung, egal auf der spirituellen Ebene oder materiellen Ebene, wird jeweils vollständig sein, vollkommen sein. Da wird immer so fehlerhaft sein. Ja. Also von der materiellen Sicht, es wird fehlerhaft sein. Auf der spirituellen Sicht, nein.
Meine Frage zu dem letzten Satz. Also jeder folgt meinem Pfad in jeder Hinsicht. Davon kannst du dazu noch einen Satz sagen? Also jeder folgt meinem Pfad in jeder Hinsicht. Das heißt, da ist jetzt nicht die Rede von Gottgeweihten oder von.
Ja.
Das ist im Grunde jeder, egal was er jetzt macht, folgt dem Pfad oder.
Mhm. Letztendlich alles, das hier ist, was wir hier finden, ist von Gott geschaffen. Und daher, alle unsere Bemühungen sind natürlich letztendlich, wir haben auch eine Beziehung zu Gott, eine ewige Beziehung, welches wir haben jetzt vergessen. Auch wenn wir vergessen haben, trotzdem diese Beziehung ist immer noch da. Und letztendlich jede Sucht nach Gott, weil jede Sucht nach Glückseligkeit und die Quelle von Glückseligkeit, die Quelle von liebevolles Beziehung ist in Gott zu finden. Und daher, wegen Unwissenheit sind wir in Verlegenheit gekommen, um nicht zu erkennen, was unsere wirkliche Identität ist. Und mit dieser falschen Identität, falschen Vorstellung von unserer selbst, verwickeln wir uns in Handlungen, die wir denken, führt uns zu den Quellen des Freude und Glückseligkeit und liebevolles Beziehung führen. Das ist das Antrieb. Unser Antrieb ist weg von Leid und Angst und in Licht bzw. Freude und Glückseligkeit sind. So daher, auch wenn diese Glückseligkeit in eine verzerrte Form vor uns kommt und danach rennen wir hinter, trotzdem ist es ein Teil Gottes, diese Glückseligkeit. Daher, in dem Sinn, nichts auch auf der materiellen Ebene ist von Gott getrennt. Das ist alles eine Umwandlung seiner Energie.
Und was bedeutet jetzt genau in jeder Hinsicht? Heißt das, ist damit jeder Lebenswandel gemeint?
Ja, yeah,
jeder alles. Lebenswandel, egal?
Egal. Hm.
Was bedeutet so ein Ritas?
Arjuns Name, also Arjun ist der Sohn Prita. Ja. Ja. Und hier ist der Partha genannt, das Wort Partha. Partha Sarvasa. Partha bedeutet Sohn Pritas. Mhm. Genau wie wir unsere Familiennamen nehmen. Ne? So und so, Herr so und so, Frau so und so. So, das ist genauso.
Also eine Art Nachname? So.
Durch den Namen erkennt man die Linie, Familienlinie.
Also es heißt, wenn ich noch was sagen will, gerne. Also ich wollte jetzt nur noch mal sagen, also auch Leute, die sich nicht ergeben, also die zum Beispiel gegen Gott sind, sind auch auf seinem Pfad.
Ja.
Und die Belohnung geht aber doch wirklich nur um die, die sich ergeben. Und
jeder ergibt sich. Auch die gegen Gott sind. Ergibt sich.
Ergeben sich irgendwann mal? Oder
nein, ist jetzt auch wenn nicht immer. Alle Bemühen sind letztendlich eine Strebung nach Gott. Mhm. Nur sie wissen es nicht. Das ist es. Und deswegen werden jede Handlung belohnt oder bestraft. Je nachdem, wenn auf dieser Ebene ist. Aber alle Anstrebungen sind eigentlich nach Gott. Aber wir wissen es nicht, weil wir haben unsere Beziehung zu Gott vergessen. Und deswegen denken wir, dass diese meine Handlung und Bemühungen sind allein möchte ich alleine ich genießen. Und weil sofort habe ich eine besitzergreifende Haltung über den Belohnung. Aber wir wissen nicht, dass es eigentlich gehört uns gar nicht. Wir sind unter den falschen Vorstellungen, dass es mir gehört.
Ja. Heißt Maya jetzt diese Vorstellung zu haben?
Bitte?
Maya, unter dem Band von Maya zu sein.
Ja, heißt, absolut.
Diese Vorstellung zu haben, dass ich der Genießer bin und alles mir gehört.
Ja.
Das, also wenn man diese Vorstellung nicht hat, dann ist man nicht zwingend unser Dann ist man nicht mehr unter dem Sohn des Epochen.
Ja, aber diese Vorstellung kommt nicht, indem ich alle Beziehungen und Anhaftungen ablehne. Kommt das dann nicht automatisch? Es kommt automatisch, wenn wir unsere Beziehung zu Gott befestigen, vertiefen. Dann passiert die andere automatisch. Aber nicht
um.
Bitte?
Man hört ja auch das große Gott geweiht, das Maya ablehnen. Aber damit verwechselt man. Es wird halt oft verwechselt. Ich habe das Gefühl, dass das.
Nee, wenn ablehnt bedeutet, weil ich finde keine Notwendigkeit. Das ist ablehnen.
Okay.
Wenn du ein, sage ich mal, ein 1000 Dollar hast und einer möchte dir ein Cent schenken, dann sagst du, gib das lieber an den Bettler da. Du brauchst das nicht. Das ist keine Ablehnung, weil du schon genug hast. Brauchst du nicht.
Aber ich könnte es ja auch einsetzen und einen Tempel bauen.
Bitte?
Ich könnte es aber auch einsetzen und einen Tempel bauen.
Das ist nur ein Beispiel. Dann kannst du ein materielles Beispiel nicht in die Gesamtheit nehmen.
Satz gelesen habe, war doch wiederum, dachte ich sofort, na, das hört sich an wie das Gesetz des Karmas, was ja total materiell gebunden ist. Nicht? Also die Belohnung, Handlung und Belohnung oder Bestrafung. Ich setze mich in Bewegung, irgendetwas wird daraus entstehen. Und gleichzeitig sehe ich, ganz so passt es nicht auf diesen Satz, oder?
Was? Karma?
Karma, das
Nein.
karmische Gesetz. Das ist dann doch jetzt eher eine spirituelle Ebene, um die es hier geht.
Nein.
Nein.
Das hört sich so
an. Das ist Karma und freier Wille. Die sind zu verschiedene Dinge. Es ist nicht alles, alle meine Handlungen sind Karma, durch Karma bestimmt. Es ist nicht, dass mein ganzes Leben ist nur kontrolliert von Karma. Nur ein Teil. Da sind Handlungen, die ich wegen karmischer Reaktionen und Einflüsse ausführe, aber da sind auch sehr viele Handlungen, die ich einfach durch meine eigene Entscheidung ausführe.
Weiß ich, ob der andere das jetzt so meint?
Ich habe noch eine Frage, nicht wahr? Entschuldigung. Diese Belohnung, die er da erwähnt, in dem Maße, wie er sich mir ergibt, wäre nicht für jeden, sagen wir mal so, für die meisten sinnvoll, sich das auf spiritueller Ebene zu wünschen, weil sie wissen, was sie da an Belohnung erhalten, das bleibt. Und da können sie darauf aufbauen. Wäre nicht der erste Gedanke, bevor was Materielles überhaupt oder alle anderen Dinge gewünscht werden?
Genau, das ist 100% richtig. Und mit dieser Absicht, diese Aussage wird gemacht. Genau mit dieser Aussage, dass alle denken wie du. Dass wenn es Möglichkeit besteht, das spirituell sich zu handeln, ja, dann eine Belohnung ist natürlich spirituell.
Einfacher bekommt es man ja nicht, bekommt man es ja sonst nicht. Ja, wenn es möglich ist natürlich. Ja.
Aber es ist natürlich sehr schwierig, den Anhaftung und Geschmack nach diese zeitweilige Dinge aufzugeben. Erstens, weil das Erwartung immer und Hoffnung immer da ist, dass wir bekommen etwas Besseres. Man braucht nur etwas mehr anzustreben. Und zweitens, der Überzeugung, dass etwas anderes auf einer anderen Ebene, spirituelle Ebene gäbe, sind wir nicht sicher, weil wir haben nicht gesehen. Und daher, weil der Beweis zu das fehlt, besser sicher zu gehen, bleibe ich auf der materiellen Ebene.
Spirituelle Erhebung in Belohnung?
Spirituelle Erhebung, ja, absolut. Das ist eben das Belohnung. Das Resultat von spiritueller Handlung ist eine weitere Vertiefung in spirituelle Handlung. Die Belohnung in spiritueller Handlung ist das Anziehung, um weiter spirituell sich zu handeln. Man muss absolut sehr klar verstehen, ganz deutlich verstehen, dass eigentlich jeder sucht nach Gott. Und das ist es wirklich nur durch diese Beziehung. Es ist möglich, unsere ursprüngliche Identität zu erfahren. Und ohne unsere ursprüngliche Identität zu erfahren, es ist nicht möglich, glücklich zu sein. Nicht möglich. Weil dann, wenn ich in meine wahre Identität nicht genießen kann, dann genießt etwas jemand anderes. Nicht ich. Zum Beispiel, wenn man einer, kennst du das? Madame Tussaud in London. Ja? Kennt ihr alle? Das sind Wachsfiguren. Es ist genau nach der Persönlichkeit. Sehr genau. Sie sind gute Künstler. Und also es sieht genau aus, zum Beispiel die verschiedene Persönlichkeit. Aber du kannst den Wachsfigur nicht futtern. Und ja, nicht warme Suppe. Dann fängt er an. Heiße Suppe darfst du nicht anbieten. So, es ist genauso. Diese Körper, das wir angenommen haben, akzeptieren als unsere wahre Identität, ist falsch. Es ist definitiv ein Teil meines Identität. Es ist nicht sozusagen bedeutet nicht, dass wir den Körper nicht wichtig ist. Das ist nicht damit gemeint. Aber wenn das nur unsere eigentlich einzige Identität, dann ist wie diese Wachsfigur.
Ich finde, wenn man die Bhagavad Gita so liest, dass man nur Belohnung aus, sei sie spiritueller Natur, bekommt, also dass man immer diesen Nutzen daraus zieht. Versucht diesen Nutzen daraus zu ziehen. Das verleitet sehr oft dazu, die Bhagavad Gita oder die Heiligen Schriften aus der Position zu lesen, aus dieser mentalen Einstellung zu lesen, diesen persönlichen Nutzen daraus zu ziehen. Dann verleitet es auch. Davon kann man, habe ich das Gefühl, sehr schnell verleitet es zu Missverständnis. Also dazu sagen, also ja, eigentlich geht es nur darum, ich möchte jetzt belohnt werden und spirituell, meine spirituelle Wesenheit erkennen, dann erkennt man die vielleicht, aber dann kann man davon wieder. Es geht halt nicht um die Belohnung.
Natürlich, wenn man in Unwissenheit steckt, dann ist es, auch wenn man Bhagavad Gita oder andere Literatur, die auf den diesen spirituelle Literatur trotzdem meine Wahrnehmung, Verständnis und Erkenntnis wird immer auf diese Ebene des Unwissenheit sein. Ich kann das nicht anders verstehen. Deswegen das ist gesagt, dass es ist empfohlen, stark empfohlen, dass wenn man das wirklich als Essenz, Erläuterung und Kern des Bhagavad Gita wissen möchte, muss zu einer Lehrer gehen, der selbst auch darüber dieses Wissen verwirklicht ist.
Das ist gerade, es geht darum, dass die Leute dazu bewegt werden sollen, höchste Belohnung zu bekommen.
Ja, man kann nur versuchen, aber jeder folgt seiner eigenen Natur in jeder Hinsicht. Und daher, wenn eine Person nicht so entwickelt ist, dann muss man warten, bis das im nächsten Leben passiert. Das ist natürlich aber nicht hundertprozentig sicher. Aber trotzdem.
Ist das abhängig von Entwicklung oder abhängig von Entscheidung?
Nein, es gibt natürlich eine gewisse Entwicklung. Mit jedem neuen menschlichen Dasein bzw. Reinkarnation. Ja. Ist gewisse geistige Entwicklung da, vorhanden? Meistens. Meistens vielleicht. Und daher, zum Beispiel alle hier, die versammelt sind, und andere Menschen, die für solche Themen sich interessieren, muss man schon erkennen, dass ein vorheriges Leben hat etwas mit dieser Lehre bzw. der Suche nach die Wahrheit war schon in vorheriges Leben eine aktuelle Ziel gewesen in dieses Person. Und deswegen in diesem Leben ist eine Fortsetzung sozusagen. Und die in diesem Leben nicht geschafft, im nächsten Leben hoffentlich, wenn sie nochmal ein menschliches Leben bekommen, dass es weitergeht. Aber diejenigen, die zu diesem Wissen, auch wenn keine vollständige Erkenntnis, Verständnis da ist, trotzdem sich bemüht auf diesem Weg, dann ist eine nächste menschliches Wiedergeburt versichert. Versichert, ganz sicher. Einfach indem, dass wir das Lesen und versuchen es zu lesen. Oder hören. Das kannst du. Das in einem früheren Kapitel ist einer Krishna sagt: Na iha vikrama nashasti na pratyavayana vidyate. Dass dieses Wissen und diese spirituelle Beschäftigung, weil im Bhagavad Gita zum Beispiel das zu hören oder lesen ist als spirituelle Beschäftigung anerkannt. So, die werden nie verloren gehen im nächsten Leben. Auch wenn andere Leben. Alle anderen Informationen, alles was wir gelesen haben von Literatur und so weiter, die nicht mit Gottesbewusstsein zu tun hatte, die werden wir alles dann verlieren mit dem Tod und Wiedergeburt. Aber was man von Erkenntnisse und Wissen, das man durch den Lesen von Literatur wie Bhagavad Gita, geht nicht verloren.
Ich habe noch mal eine Frage zu dem, was bedeutet eigentlich sich zu ergeben? Was bedeutet das? Also, ich komme jetzt da drauf, ich habe mich gefragt, ist sich zu ergeben auch eine Handlung?
Ist das eine Haltung.
Das ist eine Haltung, aber keine Handlung.
Natürlich, alle Handlungen muss eine bestimmte Haltung haben.
Weil es gibt ja immer so auch diese Aussage, wir sind eigentlich nicht die Handelnden. Also wir glauben das zwar, dass wir so die Macht hätten zu handeln und Dinge zu bestimmen, also das ist ja auch ein Teil der Unwissenheit und das sind wir im Grunde ja nicht. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, realisiere, ich bin aber gar nicht der Handelnde, dann kann ich auch nicht mehr handeln, oder?
Warum nicht?
Also das ist so gerade, also wenn ich mich ergebe, höre ich dann nicht auch irgendwann automatisch auf zu tun und zu...
Wenn du das nicht weißt, dann handelst du weiterhin. In Wirklichkeit ist Wand eines. Aber wo du dich in der Zeit befindest, in welchem Bewusstseinsniveau, das bestimmt, ob du selbst das handelst oder der Erscheinungsweise durch dir als ein Werkzeug handelt. Mhm. Aber wenn du gar nicht weißt, dann kann man auch, wenn das steht, dann geht der Macht doch nicht. Man muss doch diese Stufe erreicht haben, um das zu erkennen. Aber wenn du es nicht erkennst, rein theoretisch hilft nicht. Und ergeben bedeutet eine bestimmte Haltung, dich ergeben. Und in welcher Haltung du dich ergibst, ist entsprechend Belohnung da. Wenn du jetzt dich wirklich bemühst, dann ist das Belohnung viel größer, als wenn du das ganz oberflächlich das machst. Mhm. Und vielleicht schaffst du das auch. Bitte?
Den Vers davor hätte ich gerne nochmal. Was fragt denn Arjuna?
In diese.
Das ist ja eine Antwort von Krishna. Also, was fragt denn Arjuna?
Mhm. Okay, mal sehen. Da sind viele Versen zurück. Okay. Also Arjunas Frage sind nicht so viele als die Antwort. Es ist viel mehr ausführlicher. Und daher, okay. Arjuna sagte, das ist in den vierten Vers. Also wir sind, diese ist im elften Vers. Und im vierten Vers lautet, Arjuna sagte, der Sonnengott Vivashvan ist von Geburt her älter als du, weil diese Aussage war, weil Krishna hat gesagt, dass ich unterwies den Sonnengott Vivashvan in dieser unvergänglichen Wissenschaft des Yoga. Vivashvan unterwies Manu, den Vater der Menschheit, darin, und Manu seinerseits lehrte es Ikshvaku. So. Auf diese Aussage sagte Arjuna, der Sonnengott Vivashvan ist von Geburt her älter als du. Wie ist es zu verstehen, dass du ihn am Anfang in diese Wissenschaft unterwiesest? Auf diese Frage, dann fängt Krishna diese an, eine Reihe von Antworten zu geben. Der erste war: Viele, viele Geburten haben sowohl du als auch ich in der Vergangenheit angenommen. Viele, viele Geburten haben sowohl du als auch ich in der Vergangenheit angenommen. Das spricht Krishna. Also auf diese Frage: Wie ist es möglich, dass du unterwiesest hast? Okay. Ich kann mich an sie alle erinnern. Alle meine Geburten, sagt Krishna, kann ich erinnern. Doch du kannst es nicht. So, der Unterschied ist, dass in einer früheren Geburt hat Krishna den Sonnengott unterwiesen. Das ist das Antwort. Auch wenn Sonnengott von Alter ist viel älter, trotzdem. In dieser Erscheinung, wo Krishna jetzt spricht, der Sonnengott ist viel älter als Krishna. Aber in einer anderen Geburt hat Krishna ihn unterwiesen. Vivashwar. Ah, Sonnengott. Wer?
Wer hat den Vivashwar unterwiesen?
Nee, der Name von Sonnengott ist Vivashwar. Aber Krishna hat ihn unterwiesen.
Krishna? Ja. Krishna.
Ja. Und das ist hier... Ganz was Wichtiges ist, dass jeder muss sich bemühen. Das ist eine Hauptaussage hier. Man soll nicht denken, alles kommt automatisch von sich selbst, obwohl so viel sind so schon gekommen, ohne unsere Anstrengungen und Bemühungen. So viel ist, alles war schon bereits da. Und daher soll man nicht denken, ach gut, es war alles da, jetzt brauche ich nicht mich zu bemühen. Um dass diese Verwirrtheit, diese falschen Gedanken einfach zu widerlegen, hat die Aussprache. Und wie das Naturgesetz, es ist unfehlbar. Das bedeutet, wenn du oder wenn jemand sich sehr anstrengt, dann ist Belohnung auch ist in der Maße. Und wenn man wenig an, dann ist es nicht erwartet, dass der gleiche, auch wenn das gleiche Tätigkeit nebeneinander, ja, einer bemüht sich voll, ist der andere quatscht. Das Belohnung ist nicht gleich. Das Naturgesetz ist unfehlbar. Das muss man auch verstehen. Und daher, es ist wirklich eine riesige Ohrfeige zu Atheisten, die ja nicht an Gott glauben. Wie ist dieses Naturgesetz so unfehlbar? Gesetz muss erhalten werden. Es ist nicht, dass man das Gesetz einfach in Gang setzt und das Gesetz läuft automatisch von sich. Ist es nicht möglich. Letztendlich, Gesetz muss erhalten werden. Gesetz, jemand muss das als Supervision, also das Übersicht haben, dass das Gesetz wirklich unfehlbar bleibt. So nur eine unfehlbare Wesen kann den Gesetz, der in Gang gesetzt hat, ist das unfehlbar auch. Der Person, der Wesen, der das, ne? Es ist nicht wie unsere Regeln. Eine gute Rechtsanwalt kann immer die Lücke finden. Und auch eine kriminell freilassen.
Es scheinen große Gottgeweihte auch auf den höllischen Planeten.
Bitte?
Es scheinen große Gottgeweihte auch auf höllischen Planeten.
Ja? Selbst Gott erscheint in den höllischen Planeten. Die ganze Schöpfung gehört ihm. Warum soll er so parteiisch sein? Er ist nicht parteiisch. Gott ist nicht parteiisch. Bitte?
Er kann ja gar nicht so wirklich sein. Oder erscheint er dann als Dämon oder als Gott selbst?
Nein, Gott selbst.
Ich habe mal gehört, dass dieser Planet hier auch in bestimmten Regionen dass die höllischen Planeten widerspiegelt.
Also im Verhältnis zu der irdischen Planeten oder die himmlischen Planeten, die höllischen Planeten sind höllisch. Aber die Einwohner des höllischen Planeten denken gar nicht, dass es höllisch ist. Sie fühlen sich bequem, sie haben das angefreundet.
Ja. Also wenn man jetzt empfindet, dass es hier ein höllischer Planet ist,
dann ist das hier auch ein höllischer Planet. Weil man hier sich ständig leidet.
Aber ja. Du hast doch gedacht, das ist ein mittlerer Planet.
Ja, aber der Zustand des Geistes kann auch dieses zu einer höllischen Planeten umwandeln. Weil letztendlich ist es nur durch unsere Wahrnehmung, die wir schaffen den Welt. Die Welt als eine universale Realität ist da mit den Gesetzen und so weiter, Regeln und so weiter. Aber meine Steuerung und Verwalten und Gestaltung meines Lebens auf diese Erde mache ich durch meine Wahrnehmung. Also ich kreiere meine eigene Welt durch die Brille, die ich trage. Wenn du eine rote Brille trägst, dann siehst du alles rot. Wenn er neben dir eine sitzt, eine gelbe Brille trägt, sagt, nein, es ist alles gelb. Dann fängt ein Krieg an. Bitte? So ist das auch. Je nach unserem Bewusstsein, unserer Wahrnehmung, so ist die Welt für mich, so nehme ich das Welt so wahr.
Aber wenn ich jetzt denke, das ist ein höllischer Planet, und dann kommt ein autorisierter Schrift von einem großen Gottgeweihten, der sagt, das ist ein mittlerer Planet, dann.
Dann musst du daran glauben.
Okay, und in dem Moment ändert sich ganz gewaltig.
Ja, denn die Sichtweise kann immer ändern. Es ist nicht das mit dem Bewusstseinniveau, die wir geboren sind. Wir sind für den Rest unseres Lebens gefangen in diesem Bewusstseinsniveau. Sonst überhaupt den Versuch, unser Bewusstsein zu erheben durch alle diese Literatur, die von Gott offenbart sind, wäre überflüssig.
Kann das ja auch ein absolut spiritueller Ort sein?
Kann auch sein.
Also man muss sich vorstellen, wenn man in die spirituelle Welt geht, dass man auf anderen Planeten lebt.
Genau, du brauchst auch nicht den höllischen Planeten als höllisch zu sehen, kannst du auch eine spirituelle Welt sehen. Ja. Nein, aber es ist Tatsache, diese spirituelle Erscheinung in diese Welt ist zeitweilig. In dieser Form wird das nicht existieren hier. Es existiert, aber nicht in, hier, im Jetzt.
Im Jetzt, okay.
Dann wird das zurückgezogen, in unmanifestierte Form da sein, gefriert. Und wenn jemand der andere fragt, wieso hast du Angst, Gott zu akzeptieren oder Gott hinzugeben? Wir haben keine Antwort. Keine vernünftige Antwort. Wenn du sagst, wieso glaubst du nicht an Gott? Dann seine Antwort ist auch sehr unüberlegt, weil ich nicht ihn sehen kann. Zum Beispiel. Aber deinen Bauchschmerzen kannst du auch nicht sehen. Du kannst es nur spüren.
Eine Bedeutung, wenn Arjuna als Sohn Prithas angesprochen wird? Also ist das irgendeine Stellung, die Arjuna in der Form dann einnimmt?
In mehreren Stellen wird Arjuna als Pritha genannt.
Mhm.
Also ein Bhakta genannt. Es ist nicht einmalig oder so.
Ja.
Und man kann natürlich viele Interpretationen schaffen. Aber es wird in der Erläuterung gar nicht erwähnt.
Mhm. Weil andersrum ist es ja auch so, dass Krishna immer wieder verschiedene Bezeichnungen hat, die dann aber auch eine bestimmte Haltung darstellen. Und das stimmt aber in dem Fall bei Arjuna nicht.
Vielleicht, also, vielleicht stimmt es, aber es steht nicht.
Es steht nicht. Mhm.
Sein Pfad bedeutet Pfad, die zu ihm führt einmal. Oder es kann auch bedeuten den Pfad, dass er selbst folgt.
Derjenige, der den Pfad geht.
Nein, Krishna, der die Aussage macht. Der Pfad, er folgt auch ein Pfad.
Welchen Pfad folgt er?
Rechtschaffende. Ethische, gesetzliche, ganz kluge. Alles mit totales Erkenntnis. Voller Erkenntnis. Mit keinerlei Unwissenheit, nicht beschattet von Unwissenheit oder von Zögerung oder Zweifel. Das ist ein Pfad, das er folgt. Alles, was er tut, alle seine Handlungen sind mit vollem Erkenntnis. Mit dem vollen Erkenntnis von der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Das bedeutet volle Erkenntnis. wenn man alle diese Zeiten weiß, Vergangenheit. Welche Fehler habe ich in der Vergangenheit gemacht? Also nicht bei Gott, bei uns. Das soll ich das nicht wiederholen. Was ist jetzt? Ist es die richtige Zeit, dies auszuführen? Und was wird das Ergebnis sein in Zukunft? Alle diese Weisen. So eine Handlung ist vollkommen.
Ist dann Krishna jetzt ein Avatar? Also
ja.
Die, ja, ist ein Avatar, weil sie die Hare Krishna Bewegung gesagt haben. Ja, was anderes, das wird auch kritisiert.
Und nochmal?
Die Hare Krishna Bewegung sagt ja, Krishna ist kein Avatar, sondern Gott.
Das ist eigentlich Avatar.
Avatar.
Ist, Gott und Avatar sind nicht verschieden. Das Sanskrit-Wort Avatar bedeutet heruntergestiegen. So wenn Gott heruntersteigt von dem spirituellen Bereich, dann ist er ein Avatar. Aber er verliert nicht seine Position und Macht als Gott. So, Krishna ist ein Avatar. Oder Krishna ist Gott, sind gleiche Bedeutung. Was Sie meinen vielleicht ist, dass Krishna ist nicht eine Quelle aller Erweiterung Gottes, die runtersteigen. Das ist richtig.
Ist das Vishnu oder?
Bitte?
Das Vishnu?
Bitte?
Die Quelle an Erweiterung ist Vishnu oder?
Nee, Krishna.
Krishna ist doch die Quelle aller Erweiterung.
Ja. Und das meinen Sie, wenn Sie sagen, Krishna ist kein Avatar, weil in dem Verständnis ist Avatar immer eine Erweiterung. Aber Avatar allgemein, das bedeutet nicht eine Erweiterung, bedeutet einfach ein heruntergestiegenes. Das ist Avatar. Steigt für eine bestimmte Aufgabe von Gott gegeben, sage ich mal. Das aber seine Position und Identität als Seele ist unverändert. Wogegen Gott genauso ist unverändert, wenn er heruntersteigt. Er verliert nicht, wie gesagt, seine Vollkommenheit als Gott.
Also kann man, das mal ganz plump, Prabhupada war kein Avatar von Krishna.
Nein, kein Lebewesen, Jiva, kann kein Avatar sein. Obwohl eine Kategorie von Avatar gibt es, Erweiterung, die als ermächtigte Erweiterung gesagt worden. Das bedeutet, eine sehr fromme, auserwählte Seele ich für einen bestimmten Zweck und Aufgabe ermächtigt worden, um eine sehr schwere Aufgabe zu ermöglichen oder ausfüllen. Aber das ist eine ermächtigte Avatar. Trotzdem eine Seele.
Man sagt, das heißt ja, die Mutti ist nicht getrennt von Krishna selbst.
Ja.
Aber es ist trotzdem nicht Krishna selbst.
Nein. Weil die sind verschiedene Kategorien. Und Gott ist in der Kategorie von Gott und alle seine Erweiterungen bleiben in der Kategorie des Gottes. Wogegen die Lebewesen in eine andere Kategorie, die bleiben ewig in dieser Kategorie. Sagen, wer kann ihn als Schutzengel wahrnehmen? Wer? Du meinst ein Wesen?
Ein Gottgeweihter. Ein Gottgeweihter.
Ein Gottgeweihter.
Jemand, der an Gott glaubt,
ja,
und in seiner Verzweiflung oft um Rat bittet,
mhm,
und dann Rat bekommt,
mhm,
von Gott.
Mhm.
Das ist dann Paramatma oder ist das schon, kann das auch?
Nein, das kann man nicht allgemein sagen, dass jeder, das an Gott glaubt und an Gott betet, um ihn guten Rat zu fragen, dass Gott selbst es antwortet.
Es kann auch der Unpersönliche, es kann auch einfach nur der Heilige Geist sein.
Ja, kann einfach auch eine Stimme, die einfach so Fantasie ist. Muss nicht unbedingt Gott sein, weil mit Gott wirklich ein Dialog zu führen, muss diese Person, Gottgeweihte, auf einer reinen Ebene sein. Wo, was bedeutet rein? Dass er ist frei von Missgunst, Hass, Lust, Begierde und Leid, sich zu beklagen, materielle Wünsche zu hegen. Alle diese Eigenschaften sind nicht mehr in, da ist rein von, nur mit so einer reinen Gottgeweihte ist es möglich, dass ein Dialog zwischen ihm und Gott stattfinden kann.
Bedeckung kann man Gott nicht mal unpersönlich wahrnehmen.
Auch nicht. Weil unpersönlich ist auch auf der transzendentalen Ebene. Was man wahrnimmt dann, ist eine Fantasie. Obwohl ich bezeichne das als Gott, ist in Wirklichkeit aber nicht. Für eine Gläubige, das ist, was er glauben möchte. Gott hat mit mir, zu mir gesprochen.
Ist das der eigene Geist? Also,
ja.
Woher kommt das? Sind das eigene Wünsche, dass ich das so gerne, also ich wünsche mir das so und dann erscheint das in meinem Geist als Stimme?
Ja. Wir ständig führen wir einen Dialog mit unserem Geist. Ständig.
Aber manchmal redet er alleine los.
Ja, dann ist das Soliloquie. Wenn er alleine für sich hin redet. Mhm. Aber allein reden ist kein Spaß. Auch wenn er allein redet, da ist jemand, das hört.
Ja, und da war das, dass man drauf einsteigt.
Daher ist es immer zwei daran beteiligt. Also, gut, dann haben wir.
Magst du noch was zu trinken?
Ja, bitte.
Ja.
Eine letzte weitere Frage und dann können wir. Halt in den Schluss machen. Wenn nicht, dann ist es auch wieder. So, vielen Dank. Bis nächstes Mal.